Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 162. Heute mit dabei die Alex.
Die gerade offline ist.
Hervorragend, das ist ja ein grandioses Timing. Aber den Dennis habt ihr gehört.
Jo, hallo.
Der Marvin drückt sich ja irgendwo in Island in irgendwelchen mehr oder weniger warmen Quellen rum.
So sieht's aus.
Von daher werden wir das heute mal in dieser Runde bestreiten, sofern Frau Alex irgendwie hier wieder online zu bekommen ist. Ja, da war sie ganz weg. Ich würde sagen, wir steigen einfach schon mal in unsere vollgepackte Themenliste ein.
So machen wir es.
Am Wochenende war Hannover und Hannover war so die letzte Möglichkeit, nochmal irgendeinen Punkt in diesem November mitzunehmen. Und das haben wir grandios verkackt.
Das haben wir auf jeden Fall leider, ja. Also ich konnte leider das Spiel so nicht in voller Länge gucken, sondern nur die Zusammenfassung. Und das, was ich da gesehen habe, hat mir gar nicht gefallen. Gerade in der ersten Halbzeit war ja offensichtlich wieder komplett der Hühnerhaufen als Abwehr hinten aufgestellt. Zwei gute Szenen habe ich zumindest in der Hannover hat auch ihre Chancen, die sie hatte, zum Glück da ja noch nicht genutzt gehabt. Ja, fand ich wieder jetzt eine relativ schwache Leistung der Abwehr. Zweite Halbzeit wurde es ja dann besser, aber ja, René, was sagst du dazu?
Ja, wobei ich sagen muss, ich fand in der ersten Halbzeit die Offensivbemühungen mit der durchaus sehr überraschenden Aufstellung mit einem Kittel, einem Kinsombi und einem Stendera, also eigentlich alles das, was wir schon seit Wochen herbeireden, um einiges besser als in der zweiten Halbzeit. Ich habe diese Wechsel einfach zur Pause hin nicht verstanden.
Das stimmt, ja. Ja, also definitiv eine schöner Wechsel. Endlich mal wurden wir erhört oder auch generell, was sich wahrscheinlich viele Eintracht-Fans gewünscht haben, einfach mal einen Wechsel zu sehen, einfach mal die Jungs spielen zu lassen. Wie du schon sagst, ein Kittel hat mir wirklich teilweise wirklich richtig gut gefallen. Kinsombi, klar, ein paar kleine Wackler, aber ja, das darf man auch mal
so
haben.
So ein bisschen Schwierigkeiten, da ins Spiel zu kommen, aber so nachdem der mal drin war, ist der auch mal ganz ordentlich in die Zweikämpfe gegangen. Man darf halt auch nicht vergessen, ein Kinsombi, das war sein Debüt in der Bundesliga, also der muss ja da auch erstmal irgendwie spielpraxismäßig rankommen und ein Kittel stand jetzt wie lange? 18, 19 Monate nicht auf dem Platz? Also dafür, für die Zeit und für die Voraussetzung war das schon echt eine ordentliche Leistung.
Kinsombi hatte ja auch einen Gegenspieler gehabt, der richtig gut zu Werke gegangen ist. Ich glaube, da war er in den ersten Minuten einfach auch total überrascht. Da hat er ein bisschen gebraucht, um sich darauf einzustellen. Er hat seine Aufgabe defensiv gut gemacht. Was man halt auch sagen muss, ist, dass er nach vorne hin überhaupt nicht ins Spiel kam und da auch so gut wie keine Akzente gesetzt hat. Wenn man das jetzt mal ein bisschen vergleicht mit dem, was Otschipka zu bieten hat, der geht vielleicht ab und zu mal weiter mit nach vorne. Der bringt auch mal eine Flanke. Die findet in der letzten Zeit eher seltener einen Abnehmer. Und dafür ist er hinten deutlich wackeliger gewesen. Von daher hat mir auch noch nicht richtig top gefallen. Klar, aber auf jeden Fall eine Verbesserung zu Otschipka. Und das kann man auf jeden Fall stehen lassen.
Ja, aber umso mehr habe ich diese Wechsel nicht verstanden, die dann da gemacht worden sind.
Naja gut, also ein Kinsombi war halt auch schlicht und ergreifend platt, ne? Das hast du ja auch gesehen. Der war ja stehend K.O. gewesen. Und ich glaube, das war einfach der Grund, warum er dann nochmal Otschipka gebracht hat.
Ja, aber Kittel doch nicht, oder?
Weiß ich nicht. Auch für ihn war es das erste Bundesligaspiel. Da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es da noch Nachholbedarf gibt, weil eigentlich hatten wir auch in der Rückrunde gar nicht mehr mit ihm gerechnet. Vom Fitnessstand ist er jetzt deutlich auch seinem Zeitplan voraus, dass er in der Hinrunde schon erste Spiele macht, stand auch so nicht mehr auf dem Plan. Mhm. Auch da habe ich den Wechsel so ein bisschen nachvollziehen können. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat an Wechseln, war Injovski für Hasebe. Da muss ich mich ja immer mehr revidieren. Hasebe gefällt mir von Spiel zu Spiel weniger. Auch das war wieder wirklich eine Leistung, die unter aller Sau war. Gar nicht mal, weil er derjenige ist mit den meisten Fehlpässen. Klar hat er die, aber er ist halt auch derjenige, der jeden Angriff verzögert. Also wenn man sich mal anguckt, wo unser Spiel langsam wird, ist es immer über Hasebe. Und so sehr ich ihn mir herbeigesehnt habe, so sehr verfluche ich ihn momentan schon.
Ja, das ist halt immer das Thema. Also Mittelfeld kriegen wir halt momentan gerade mal gar nichts auf die Kette. Ja, also alles, was spielaufbaumäßig nicht funktioniert, hängt ja immer irgendwie mit dem Mittelfeld zusammen.
Ja.
Ja. Vielleicht sind wir da auch einfach ein bisschen verwöhnt, weil wir halt einfach von einem Schwegler es gewohnt waren, dass da irgendwie mal ein konzentrierter Ballaufbau stattfindet. Aber
weiß ich nicht. Also das Argument will ich nicht so ganz gelten lassen, weil wie viele Spiele hat denn Schwegler in der letzten Saison gemacht? Also im Prinzip hat er in der Aufstiegssaison sehr gute Spiele gemacht. Und in der ersten Bundesliga-Saison, in der letzten Saison, hatten wir so gut wie kein Spiel mehr mit ihm. Und da hat es auch sehr gut ohne ihn geklappt. Ne? Also ein Russ auf der Sechs ist jetzt auch kein schlechter Spieler. Mir gefällt auch ein Medojevic eigentlich sehr, sehr gut da. Und ich finde, dass wenn man jemanden hat, der sich auch mal aus dem, ja, auch ein bisschen tiefer mal die Bälle abholt, wie zum Beispiel ein Stendera es gemacht hat, kannst du das auch gut kompensieren, dass ein Schwegler und ein Rode vielleicht auch, ja, in den Zeiten, wo sie gut drauf waren, die Ausrichtung und das Tempo nach vorne stark erhöht haben.
Das sehe ich haargenau so auch. Das Problem ist mit Hasebe, dass er wirklich wofür er bekannt ist, einen starken Aufbau, guter Blick, gute Pässe, läuft momentan überhaupt nicht. Brauchen wir gar nicht drüber zu streiten. Der muss im Endeffekt, braucht er entweder Konkurrenz. Da hoffe ich ja, dass Flum jetzt mal wieder, habe ich heute gelesen, er ist wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Hoffe ich mal, dass er da irgendwie zumindest diese Konkurrenzsituation zumindest wieder bildet, dass er vielleicht wirklich nochmal, ist ja kein schlechter, auch wenn Leute oft genug, wir haben früher immer über den Flum geschimpft und was ist er, was spielt er so scheiße und was weiß ich. Und heute würde ich mir momentan wirklich herbei wünschen, dass er da zumindest irgendwie, ja, eine Alternative nochmal bietet, vielleicht nochmal einen anderen Ansatz. Du hast völlig recht, auch Alex, mit der Situation, ein Russ auf der Sechs ist einfach meiner Meinung nach viel besser besetzt als ein ja, Medojevic ist gut, aber Hasebe geht gar nicht. Haben wir natürlich immer noch das Problem jetzt immer noch mit der Innenverteidigung. Hoffentlich kommt da auch bald mal ein bisschen wieder Schwung rein, dass Zambrano vielleicht auch frühzeitig wieder fit wird. Keine Ahnung, hat da vielleicht einer von euch mal was gehört? Wie sind denn da, sind die alle im Plan oder hängt da jemand hinterher? Man kriegt ja, halt auch relativ wenig mit.
Das Einzige, was ich heute gesehen habe, ist, dass Kevin Trapp, der hatte auf Facebook ein kleines Video gepostet, dass er heute diesen aufblasbaren Schuh, genau, den er da hatte, wegbekommen hat und jetzt ohne Krücken laufen kann. Ja, von daher sieht's ja bei ihm schon mal nicht so schlecht aus. Das heißt, da wird jetzt auch wieder ein bisschen trainiert. Wer auch regelmäßig Videos von der Reha postet, ist Nelson Valdez. Der hat letztens irgendwas geschrieben mit, er muss gucken, dass er irgendwie noch 4 Zentimeter Muskeln an den Beinen aufholt, die er verloren hat, was halt schon eine Menge Holz ist. Also 4 Zentimeter ist echt viel. Das ist echt viel, ja. Von daher, also ich denke mal, die arbeiten alle an sich, aber ich glaube nicht, dass da in den nächsten, ja, wenigen Wochen sich viel passiert. Also ich rechne nicht damit, dass in den nächsten 4 Wochen irgendjemand als Rückkehrer
also parat vor der Winterpause steht. Nichts mehr.
Genau, vor der Winterpause.
Ja, wahrscheinlich dann auch mit Trainingsrückstand und Co. kann man es wahrscheinlich eh vergessen.
Ja, ganz klar. Also da hast du wenig Chancen.
Ja, also ich sag mal, der Einzige, bei dem vielleicht ein bisschen was früher gehen könnte, ist ein Trapp. Das ist aber im Moment auch die Position, über die ich mir am wenigsten Gedanken mache.
Stimmt, klar, der Wiedwald hat da generell, lasse ich auch nichts auf den kommen. Klar hat er ein paar unglückliche Szenen gehabt im Pokal, das durch die Hände geflutscht. Auch der Ball jetzt vom Matlung war natürlich auch, wenn er erwartet natürlich den Ball nicht, deshalb flutscht er unter ihm durch, kann er aber nichts. Hätte ein Trapp genauso passieren können, sehe ich ja genauso. Klar, eine Position, also, über die wir uns nicht streiten müssen.
Nee. Das war definitiv kein Torwartfehler.
Nee, also der hat uns noch am meisten irgendwie bisher was gerettet, was man halt von den anderen bisher nicht so wirklich behaupten kann.
Ja. Dann hier in unserem wunderbaren Live-Chat schreibt gerade, dass Zambrano wohl mit ins Trainingslager fahren soll, wenn alles gut läuft.
Okay. Aber der kann halt dann auch, also der wird dann, wenn, dann zum Anfang der Rückrunde mit dazukommen, aber dann wahrscheinlich auch noch nicht unbedingt über die vollen 90 Minuten gehen.
Genau, dazu gab es aber auch nochmal ein Statement, weil es gab ja, ich glaube, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, Gerüchte, dass Zambrano gar nicht mehr mit ins Trainingslager bei uns fährt, sondern im Winter bereits zum Herrn Fee nach Baden-Württemberg wechselt. Wenn denn der da noch Trainer ist zu der Zeit. Und da hat sich Bruno Hübner, glaube ich, diese Woche auch nochmal zugeäußert und irgendwie gesagt, das wäre totaler Blödsinn und Zambrano bleibt zu 110% bei der Eintracht in der Winterpause und man wird weiter versuchen, den Vertrag mit ihm zu verlängern.
Hoffe ich auch, ja. Also ist definitiv, wir sehen ja, dass es definitiv, er fehlt extrem. Ja. Wie ist das denn mit dem, ich habe es leider gar nicht mitbekommen gehabt, die Vorberichterstattung, was ist denn mit dem Anderson?
Der hatte doch Magen, oder?
Ich meine ja, dass der irgendwie da was in der Richtung gehabt hätte, also jetzt nichts Langfristiges.
Also wäre möglich, dass der gegen die Bayern wieder spielt und da eventuell dann wirklich auch wieder eine Rotation in der Innenverteidigung möglich wäre, dass Russ eventuell wieder vor auf die 6 zieht oder so?
Ich werde gerade korrigiert, Lanik hatte Magen, Bamba hat Knie.
Genau, ist aber wohl wieder dabei.
Ja, aber Bamba hat halt oft Knie, ne? Also der wurde, war das letzte Sommerpause, wo dieser Zorris war, wo er einfach nach Brasilien geflogen ist und sich am Knie hat operieren lassen?
Ja.
Er hat halt auch Bauchmuskelriss und sowas, der hat häufiger mal so komische Verletzungen, das stimmt, ja.
Ja, okay. Ja, Knie ist ja Einstellungsvoraussetzung bei der Eintracht.
Ja, das stimmt.
Ja, also ja, mindestens ein kaputtes Knie muss er haben. Alex, dich nehmen sie auch noch.
Ich wollte gerade sagen, ich habe zusätzlich zu Knie auch noch Syndesmosebandriss. Von daher bin ich prädestinierter Eintracht-Spieler.
Ja, das ist wunderbar.
Spätestens zum Winter verpflichtet, genau. Ansonsten die Aufstellung doch hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Auch der Wechsel vorne war gar nicht so schlecht, dass nochmal der Cutlets kam. Klar, auch ein bisschen unglückliches Spiel dann zum Teil gehabt.
Ja gut, du hast halt in der Situation gemerkt, dass halt potenziell was nach vorne geht, aber dass Meier nicht in der Lage ist, da was draus zu machen in dem Moment. Er braucht halt einfach Unterstützung da vorne und das war dann schon, fand ich, mit Cutlets eine gute Wahl. Ja,
sehe ich genauso, ja.
Wir hätten ja durchaus eine Chance gehabt, da einen Punkt mitzunehmen, aber dann kam ja wieder diese vollkommen verflixte 87. Minute und dann war halt alles wieder durch.
Völlig verrückt, ja.
Absolut.
Ich verstehe es halt bis heute nicht. Also der Ball segelt an allen vorbei und warum packt er das Knie aus?
Ja, er hat ja jetzt bewusst Knie ausgepackt. Ne? Also ich glaube, er wollte den Ball wegschießen mit dem Fuß und er ist ihm vorher an den Oberschenkel gesprungen. Das war saudämlich gelaufen. Zu wirklich einer ungünstigen Uhrzeit auch, weil wir hätten es fast geschafft, uns da wieder mal einen Punkt zu ergaunern. Und dann hält er halt, es ist ja auch nicht so, dass er da irgendwie bewusst mit dem Knie zum Ball ist oder so, sondern du siehst ja auch, dass unten so der Fuß noch so ein bisschen zuckt und dann war das Ding auf einmal drin.
Aber es fängt ja schon an, dass der Ball, der reinkommt, die Flanke, leider ja das Kopfballduell von Meier verloren wird und dadurch ja erst überhaupt dieser Ball auf den Matlung kommt. Kann man jetzt wieder anfangen, okay, schade, dass ein 2-Meter-Mensch wie der Meier da diesen Kopfball verliert im Strafraum, kann immer entscheidend sein, dass es dann noch so blöd läuft, dass Matlung sein Knie oder sein Oberschenkel oder wie auch immer dann so komisch hinhält, dass der Wiedwald dann auch nicht gut aussieht. Das ist ja Aneinanderreihung von unglücklichen Situationen, die immer typisch sind für die Eintracht. Und gerade in der 87. Minute oder 86. Minute war ja irgendwie klar, dass es dann in so einem Zeitraum passiert, wo du nichts mehr machen kannst.
Ja, wobei, also die sind ja nicht unbedingt immer typisch für die Eintracht, sondern die sind halt immer typisch für die Eintracht, wenn es nicht läuft.
Ja, genau. Ja, das stimmt.
Und das ist halt im Moment auch so mit eins der Anzeichen, was mich total beunruhigt. Es läuft nicht, es werden permanent irgendwelche Leute verletzen sich oder fallen aus sonst irgendwelchen Gründen aus, wie behämmerten roten Karten, da werden Elfmeter nicht gegeben, andere Elfmeter werden gegeben, die nicht gegeben hätten werden sollen und also das Gesamtbild, das würde ich jetzt einfach mal, wären wir gegen Ende der Saison, würde ich sagen, wir sind Abstiegskandidat Nummer 1.
Stimmt, ja.
Ja, also so wie wir uns momentan auf dem Platz und drumherum zeigen, ja, auf jeden Fall. Das wird ein ganz klares Thema bei uns werden.
Obwohl das Spiel gegen den Ball in der zweiten Halbzeit teilweise wirklich besser war. Also zumindest, was ich, wie gesagt, ich habe leider nur die Zusammenfassung gesehen, aber es waren mehr Pressing, mehr, ich sag mal, 2-gegen-1 Positionen, also dass wirklich mal 2 Leute einen Spieler angelaufen haben. Habe ich zumindest in den Szenen, die ich in der Zusammenfassung gesehen habe, war in der ersten Halbzeit überhaupt nicht zu sehen. In der zweiten Halbzeit hat dann teilweise doch wieder so ein bisschen diese, ja, ich sag mal, der Schalter im Kopf scheint ja teilweise umgeklappt gewesen zu sein, zumindest bei einigen der Spieler. Darauf lässt sich vielleicht aufbauen. Ich kann es leider nicht auch nicht so wirklich sagen, war das über das ganze Spiel so?
Nee.
Ich hoffe, ihr habt es. Nee, war nicht. Okay.
Es war nicht über das ganze Spiel so. Klar, die zweite Halbzeit war generell schon mal einen Tacken besser wie die erste, aber ja, da lagen keine Welten dazwischen. Natürlich waren auch gute Momente dabei, aber ich glaube, wenn du einen Podcast von Bremen-Fans zuhörst, auch die werden sagen, es waren gute Momente dabei. Es ist aber einfach unterm Strich einfach viel, viel, viel zu wenig. Ja. Und die paar Punkte, die wir in den ersten Spielen, auch da haben wir es ja gesagt, die haben wir ergaunert. Die tun uns richtig gut, ansonsten wären wir ganz, ganz tief schon unten drin. Weil uns unterscheidet vom Spielerischen im Moment nicht viel von, Bremen ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel.
Sehe ich genauso, ja. Da haben wir wirklich Glück gehabt, dass wir am Anfang wirklich da ein paar Punkte ergaunert haben, ja.
Ja. Was uns am Ende des Tages aber halt immer noch so ein bisschen das Genick brechen kann, weil auf den Punkten ausruhen können wir uns halt noch nicht.
Ja. Nee, dafür sind es auch zu wenig. Und wenn ich dann irgendwie einen Hübner höre, der sagt, naja, zur Winterpause hätten wir gerne 15 Punkte, 18 wären optimal, das sind noch 2 Spiele, die gewinnen werden müssen. Und es kommen halt auch nur wirklich noch richtig gute Gegner, die jetzt auf dem Programm stehen. Also sei es Leverkusen oder Gladbach oder Bayern oder Dortmund. Also das ist ja jetzt kein Larifari-Programm mehr, was wir haben.
Ja gut, wenn du auf die Tabelle guckst, ist Dortmund jetzt nicht unbedingt so der Angstgegner.
Spätestens, wenn sie bei uns waren, geht mit denen wieder bergauf.
Ja, das ist schon klar.
Ist leider so, ja.
Ja.
Wie ist das denn? Haben wir sonst wirklich keinen Gegner mehr, der eigentlich auf Augenhöhe sonst mit uns auch ist? Das sind ja alle eigentlich Gegner, die wir auch unter guten Voraussetzungen nur schwierig schlagen könnten. Sind das alle Spiele jetzt gewesen? Wie viele Spiele haben wir denn überhaupt noch?
Na, du hast am 7.12. noch Bremen zu Hause, da kann was gehen.
Da kann was gehen, ja.
Du hast die Woche drauf auswärts in Hoffenheim.
Da geht wahrscheinlich nichts, ja.
Maximal ein Punkt. Ja. Und 17.12. ist zu Hause gegen Berlin. Hertha.
Ja.
Kann. Ja, 20.12. auswärts gegen Leverkusen.
Ja.
Brauchst du jetzt auch keine Hoffnung machen. Also mit viel Glück sind da noch 5 bis 6 Punkte drin, aber
da muss schon alles gut laufen. Das stimmt.
Dürfen wir nicht so spielen wie jetzt.
Ja. Dann ist sowieso, dann holen wir gar nichts mehr, ja, das stimmt.
Nee, dann werden wir gerade jetzt nach hinten durchgereicht und dann wäre das. Aber das ist dann halt auch kein, das sollte nicht passieren.
Sollte, ich habe heute irgendeinen Vergleich gelesen, der wurde auch auf eine ähnliche Situation angespielt, wo gar nichts mehr ging. Und dann kam Leverkusen, haben wir 1-0 gewonnen und 3 Punkte geholt.
Schauen wir mal. Hoffen dürfen wir ja.
Also ich würde momentan auch eher denken, dass wir gegen Bremen eine Chance haben und vielleicht gegen Berlin da irgendwie, das sind die 2 Dinger, wo ich sage, okay, da sind 3 Punkte jeweils drin. Ja. Leverkusen mit Glück, wenn du irgendwie das Ding mal umdrehst und dass wir in der 88. Minute mal irgendwie so ein dämliches Tor machen.
Ja, dafür müssen wir über die ersten 20 Minuten überleben und das wird bei Leverkusen nicht leicht. Also da musste halt hellwach auf den Platz kommen und die fangen ja wirklich an, als hätten sie, keine Ahnung, irgendwelche Drogen in der Kabine bekommen. Und wenn du da die ersten 20 Minuten die Null hinten hältst, dann kannst du mal langsam drüber nachdenken, ob du auch mal versuchst, aus der eigenen Hälfte rauszuspielen. Naja, und gegen, ja, auch gegen Bayern, da rechne ich einfach nicht mit viel. Ne? Ich meine, klar, wir haben mit Kittel jemanden im Kader, der auf jeden Fall weiß, wie man gegen die Bayern trifft. Der hat, glaube ich, sein erstes Bundesligator damals gegen die Bayern geschossen.
Mhm.
Ja. Müssen wir einfach mal.
Das bringt dir halt gegen eine Mannschaft wie die Bayern immer noch nichts, wenn du halt eine Abwehr hast, die halt hinten offen steht wie ein Scheunentor, ja?
Also ich sag mal so, unsere Hoffnung jetzt überhaupt da vielleicht einen Punkt irgendwie zu klauen, wäre, dass die Bayern sich schonen wollen nach dem Champions-League-Spiel morgen. Kommen hier Spieler wie, und die sind auch immer noch wahrscheinlich besser als unsere komplette Mannschaft momentan, wie ein Rode oder sonstiges mal zum Spielen kommt oder ein junger Gaudino oder wie auch immer, dass sie wirklich ein bisschen überheblich sind, sich da schonen wollen und im Endeffekt die angeschlagene Eintracht unterschätzen und wir im Endeffekt effizient unsere Chancen nutzen. Ein Seferovic darf jetzt auch wieder ran. Ein Meier in guter Form kann auch immer mal was reißen. Vielleicht haben wir Glück und das Spiel geht, sagen wir mal, 2-2 aus. Wäre ja super. Also dann würde ich hier abfeiern ohne Ende. Da kann ich dann auch leider zum nächsten Podcast auf keinen Fall kommen. Aber gut, wie wahrscheinlich.
Wir nehmen auch Podcaster mit Restalkohol, genau. Auch wenn der dienstags noch da ist.
Ja. Ich hab aber keine Angst vor der Aufstellung, mit der die Bayern kommen. Ich habe Angst vor unserer Aufstellung.
Dann sag aber doch mal an, was denkst du denn, wie wir spielen?
Also ich würde sagen, wir probieren auf jeden Fall ausnahmsweise mal ein neues System aus. Auf keinen Fall mit irgendeinem System spielen, wie wir letzte Woche gespielt haben. Und die Aufstellung muss sich auf jeden Fall auch nochmal grundlegend ändern, damit auch ja keiner eine Chance hat, sich irgendwie mal an die Laufwege von anderen zu gewöhnen.
Das klingt schon mal sinnvoll, ja. ja, aber jetzt mal ohne Witz. Also ich hoffe, dass eventuell dann ein Bamba wieder zurückkommen kann. Würde ich gerne wieder, wenn er fit ist, in der Innenverteidigung sehen. Oder seht ihr das anders?
Nee, sehe ich genauso. Also mir ist ein Russ 100-mal lieber auf der 6 als, ja, als in der Innenverteidigung. Von daher, wenn Bamba zurückkommt, sehe ich ihn da auch sehr gerne. Ja, und ansonsten Seferovic kommt wieder. Das macht halt die Option vorne im Offensiven wieder ein bisschen schwieriger. Weil einer muss raus. Stendera, Kittel, Aigner.
Dann wahrscheinlich am ehesten momentan Stendera, oder?
Wobei mir der eigentlich am besten gefallen hat, ne?
Also wie gesagt, ich fand Kittel nicht schlecht, gerade dafür, dass du gesehen hast, nach so langer Zeit mal wieder gespielt und wirklich top zugeschlagen. Im Sinne von, also die 3-4 Situationen, die Eintracht ja gefährlich gemacht hatte in Hannover, kamen ja doch eigentlich dann oftmals von der Kittelseite, oder? Zumindest in der Zusammenfassung kam es so rüber.
Das stimmt auch. Du hast auch einen Aigner sehr, sehr selten gesehen. Also der war einfach viel nach hinten beschäftigt und hat deswegen nach vorne hin, glaube ich, kaum was machen können. Von daher ist Kittel da schon eher rausgestochen wie auf der rechten Seite ein Aigner. Was man halt auch sagen muss. Finste!
Also die Aktionen, die mir im Kopf geblieben sind, habe ich öfters einen Aigner im Gedächtnis als einen Kittel.
Und okay. Ein Stendera? Dann gar nicht, oder?
Wenn man uns jetzt so zuhört, könnte man meinen, dass permanent Stendera, Kittel und Aigner gefährliche Torschüsse generiert haben. Am laufenden Band.
Am laufenden Band.
Naja, das ist...
Verstehe das Ergebnis auch nicht.
Wie viele gefährliche Torschüsse hatten wir denn? 2?
Im Endeffekt hat einmal der Alex Meier aus so knapp 10 Metern, 11 Metern komplett übers Tor geholzt. Wenn du das als gefährliche Chance nimmst noch, dann 2, ja.
Ja, siehst du?
Ja, definitiv. Es muss sich was ändern, definitiv. Obwohl ich sage halt, vielleicht solltest du dann auch gar nicht zu viel ändern. Ein Seferovic sollte schon irgendwie reinkommen. Also muss man wahrscheinlich einen von den 3 opfern und ja.
Also es ist schon am wahrscheinlichsten, dass dann Stendera geopfert wird, weil er ja auch so ein bisschen zumindest die Seferovic-Position übernommen hatte. Wenn wir nach hinten gespielt haben, haben sich immer Kittel und Aigner zurückfallen lassen, dass sie mit den beiden Sechsern eine Viererkette bilden. Stendera ist vorne mit Meier geblieben, hat dann auch versucht, relativ früh vorne zu unterstützen beim Anlaufen der Innenverteidiger und so weiter. Also da war er schon eher derjenige, der da versucht hat, so ein bisschen die Seferovic-Position zu kompensieren. Von daher würde das am ehesten ja, bei Schaf jetzt Sinn machen, dass er das tut. Wobei ich ihn halt echt ungern aus dem Kader verlieren würde. Also
stimmt, ich habe mich jetzt auch seit langem mal gefreut, dass er endlich mal spielt und jetzt fordere ich schon wieder, dass er raus soll. Das ist auch Quatsch. Aber hast völlig recht, ja.
Kann ein Stendera denn nicht auch auf links spielen?
Ich glaube, dass er einfach derjenige ist, der die Lücke schließen kann, die momentan auf der 6 besteht. Nämlich, dass da kein Spielaufbau nach vorne betrieben wird. Und das ist einfach eine Funktion, die ein Stendera einfach übernehmen kann.
Sehr guter Punkt, ja.
Entschuldigung, ich musste kurz niesen.
Aber dann würde ja die logische Konsequenz eigentlich bedeuten, du bringst einen Seferovic wieder nach vorne und du nimmst stattdessen einen Hasebe raus, der ja sowieso spielerisch momentan nicht...
Richtig, du verzichtest einfach auf eine 6.
Genau, und setzt Stendera auf die 6 und lässt dafür einen Hasebe draußen...
Du baust eine Art Raute auf, in der du
Stendera sechs mehr genommen.
Genau, vorne hinsetzt. Dann hast du hinten auf der sechs meinetwegen einen Medojevic oder einen Russ, je nachdem, wo du da wen noch hin positionierst. Und dann hast du auf den beiden Außen einen Kittel und einen Aigner.
Okay, ja, jetzt habe ich es verstanden.
Klingt gut. Finde ich, wäre mal eine Möglichkeit. Klar haben wir jetzt wieder einen Wechsel auf ein bisschen vom System her. Ob das dann wieder alles so funktioniert, ist natürlich die andere Frage. Aber ansonsten denke ich, Hasebe gut zu verzichten und ein Stendera als möglicher Spielaufbau oder als Spielleiter vorne in der auf der hängenden Spitze oder wie auch immer man sagen will, der vordere Teil der Raute, finde ich, klingt nicht schlecht.
Ja. Also das wäre auf jeden Fall so meine Wunschaufstellung. Wenn du dir natürlich jetzt mal anguckst, gegen welchen Gegner wir spielen und dir da nochmal überlegst, wie würde ich denn aufstellen gegen die Bayern, dann würde ich so wahrscheinlich auch nicht auflaufen.
Komplett defensiv, ja.
Weil dann hast du halt einfach, du hast mit Kittel, Aigner, Stendera, Meier und Seferovic 5 Leute, die komplett offensiv ausgerichtet sind und denen du vorher nochmal Anweisungen geben musst, dass sie auch ja dran denken, mit nach hinten zu arbeiten. Und du hast dann hinten einsam und allein vielleicht einen Medojevic auf der 6 oder einen Russ. Ist jetzt auch nicht unbedingt so die
Option. Nee, hast auch recht. Ja, hast auch recht. Ja, das stimmt.
Aber macht es nicht mehr Sinn, dass wir gegen die Bayern versuchen, unser Glück in der Offensive zu suchen, weil abwehrtechnisch kannst du da eh nichts reißen.
Oje, da müsstest du aber, glaube ich, wenn wir mit sowas dann spielen würden und lässt die Bayern dann auch noch laufen und stellst dich nicht auf die Füße der Außen- und der offensiven Mittelfeldspieler, dann, glaube ich, müsstest du 15 oder 20 Tore schießen und das, muss ich sagen, traue ich selbst unseren Superstürmer nicht zu.
Ja, aber du kannst dich denen doch gar nicht auf die Füße stellen, die sind doch dreimal schneller als wir.
Zumindest in den Weg stellen, dann dauert es ein bisschen länger, bis sie zum Tor laufen. Also ich denke, da hat die Alex schon recht, zu offensiv wird das, denke ich, auf keinen Fall gestaltet werden. Das ist auch, glaube ich, gar nicht so gut. Du, René, ich verstehe auch deinen Einwand. Natürlich sollte man gucken, dass man auch nicht sich zu sehr hinten reinstellt, aber vielleicht wieder eine Taktik mit Bunker hinten und versucht deine Chance über Konter. Ist wahrscheinlich dann das Beste. Und wer ist eigentlich der bessere Konterspieler, ist jetzt die Frage. Ist das ein Seferovic oder ein Stendera? Oder sollte man dann doch vielleicht einen Cutlets bringen, der ja eigentlich relativ schnell ist? Wäre dann wieder eine andere Option, der auch mal aus der eigenen Hälfte losbrechen könnte, falls die Bayern wirklich hier wieder im Handballstil um den 16 Meter mit 10 Leuten stehen. Ist das ja immer eine Option, dass du darüber dein Glück irgendwie versuchst, um dann ein Tor zu machen. Mit dieser Rumpelabwehr natürlich, die wir da momentan zeigen, denke ich, wird es so oder so schwierig. Aber da kannst du wahrscheinlich jede 6 noch hinten gebrauchen, anstatt dann noch jemanden, der mehr im offensiven Mittelfeld rumturnt und, wie Alex auch schon richtig gesagt hat, ab und zu mal vergisst, mit nach hinten zu laufen. Das passiert einfach.
Ja, wobei, wenn man sich mal anschaut, was auch gerade der Querz hier im Chat nochmal geschrieben hat, dass ist halt auch nochmal so die komplette Defensive, ja, fast schon eher Funkeltaktik, die aber am Ende des Tages wahrscheinlich den meisten Sinn macht. Also er schlägt vorher hinten Viererkette mit Chandler, Russ, Bamba und Oczypka. Über die einzelnen Positionen, sag ich, kann man noch streiten. Davor mit im Prinzip drei Defensiven. Da schlägt er jetzt Injovski, Medojevic und Asebe vor. Vorne dann mit Aigner, Cutlets und Seferovic als alleinige Spitze.
Okay.
Dann kannst du in der Rückwärtsbewegung kannst du mit einem 4-5-1 spielen, indem du einen Aigner und einen Cutlets noch mit auf die Reihe der Sechser fallen lässt und verteidigst damit mit fünf Leuten vor der Abwehr. Und wenn es nach vorne geht, dann baust du es halt um in einen 4-3-2-1 und guckst, dass es nach vorne geht. Von der Aufstellung her oder von der taktischen Ausrichtung her ist das auf jeden Fall eine sinnvolle Variante gegen die Bayern, wo ich halt die einzigen Positionen, die würde ich halt ein bisschen anders besetzen.
Würde ich gleichfalls anders besetzen, auch eventuell gerade so in der Sechser könnte man dann auch sagen, Injovski auf jeden Fall raus oder auch ein Hasebe auf jeden Fall raus und dann durch die Leute wie Stendera oder sowas ersetzen, denn ganz untalentiert in der Rückwärtsbewegung oder auch in der sag ich jetzt mal, defensiven Arbeit sind sie ja auch nicht. Die darfst du dann nur nicht zu offensiv einstellen.
Ja, du ansonsten musst halt dann wirklich auf Konter gehen, ne? Dass du sagst, okay, tief stehen, und wenn du einen Ball hast, dann irgendwie schnell raus. Ja, aber
dafür braucht man natürlich auch Spieler, die mal einen guten Pass spielen können. Das meinte ich, also ich muss sagen, Hasebe momentan, die Pässe, das ist ja jedes Mal ein Graus, dann nicht alles, dass du 5 Meter zurücklaufen musst, um den Ball zu holen und dann wieder nach vorne, ist halt ein Fehlpassfestival zum Teil.
Naja, klar, das funktioniert dann halt nicht, wenn du da die Sicherheit nicht drin hast.
Das ist es. Aber klar, also wäre ich auch voll d'accord mit, es mal so zu probieren. Und wenn du merkst, okay, es funktioniert, ist super. Wenn es gar nicht funktioniert, könnte man ja auch dann noch wechseln, die Ausstellung ändern.
Ja, also mir fällt es ein bisschen schwer, da jetzt zu sagen, jo, würde ich so machen. Weil das ist generell einfach kein Spiel oder keine Spielweise, die ich von der Eintracht sehen will, weder gegen die Bayern noch gegen sonst irgendeinen Verein. Das ist einfach nicht das, was wir haben wollen. Ja, und ja, von daher, ich sehe es zwar ein, dass es Sinn machen könnte, das so zu tun, aber ja.
Wir werden da keine optimale Lösung in der Richtung finden. Ja, also ist ja auch ein bisschen fraglich, was sich bis dahin noch tut. Ja. Bei jeder anderen Mannschaft würde ich sagen, von wegen, lasst uns versuchen, hinten möglichst kompakt zu stehen und über Standards zu gehen. Aber wenn ich dann Oczipka schon wieder zur Eckfahne laufen sehe, da wird mir schon wieder schlecht.
Ja. Wobei, das der stimmt, läuft ja auch dahin, wenn ein Stendera spielt.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, das macht es dann auch irgendwie nicht besser. Wollen wir versuchen, gegen die Bayern was zu tippen?
Können wir machen, ja.
Können wir machen, ja.
Dann fangt an.
Ja, typischer Tipp von mir. Ich tippe auf ein 1-1, weil ich einfach nie gegen die Eintracht tippe.
Da schließe ich mich an.
Ja, ich auch. Ich hoffe nur, dass die beiden Einser nicht auf einer Seite des Ergebnisses stehen werden. Das ist das stellenweise noch so ein bisschen auch, ja, die Befürchtung, die ich bei dem Ganzen habe.
Das wäre allerdings wirklich Wahnsinn, ja. Nein, aber 11 Tore, da wollen wir es mal nicht übertreiben. Das wäre ein bisschen zu übertrieben. Selbst die Bayern hören dann irgendwann auf zu spielen.
Ich wollte gerade sagen, also, wenn es bei 11 bleibt, dann müssten die wahrscheinlich so in der 60. Minute erstmal aufhören zu spielen. Dann wäre das wahrscheinlich richtig. Frau Alex, Sie haben da in unserem Vorgeplänkel einen gewissen Herrn Ochs ins Gespräch gebracht.
Ich habe, hier, jetzt drehen Sie mir aber hier die Worte mal nicht im Mund rum. Wenn es irgendwann mal dazu kommen sollte, dass der zurück nach Frankfurt kommt, möchte ich nicht hören, dass ich ihn ins Gespräch gebracht hätte.
Zu spät.
Nee, ich habe gelesen, dass er im Gespräch ist. Und Zeitungen der Region schreiben, dass man sich eigentlich vor Beginn der Saison schon einig war, dann scharf sein Veto gezogen hat und gesagt hat, nö, ich möchte lieber Chandler. Dann gesehen hat, dass Chandler nicht so viel bringt, wie er sich erhofft hat. Und jetzt dann wohl doch Ochs möchte in der Winterpause.
Stand da denn auch was zu eventuellen Ablösemodalitäten?
Haben die irgendwas von Fieberkrämpfen geschrieben?
Nee, aber ich meine, ja, so viel Ablösemodalitäten wird da jetzt auch nicht sein. Ne? Also
der war ist jetzt ja lange, momentan noch in Reha wegen Kreuzbandriss. Ne?
Ich wollte gerade sagen, der war jetzt lange verletzt. Der braucht jetzt auch erstmal wieder, um ranzukommen. Ich glaube, sein Vertrag in Wolfsburg läuft bis 15 oder 16. Also allzu lange läuft er jetzt auch nicht mehr. Der ist schon paar 30?
Der dürfte schon 31 sein, ja.
Mhm. Ja. Ja. Ich weiß nicht, was willst du denn da? Was, und vor allen Dingen, was will ein Wolfsburg für den noch haben? Ich meine, dass sie ihn abgeben wollen, kann ich gut verstehen. Auf der Position sind sie eigentlich, wenn sie nicht so verletzungsgeplagt werden, gut besetzt. Da haben sie drei nominelle rechte Außenverteidiger. Da können sie einen von abgeben und da fällt es ihnen wahrscheinlich am leichtesten, auf den Ochs zu verzichten. Aber ganz ehrlich, auf den fällt es mir auch am leichtesten zu verzichten.
Ich wollte gerade sagen, also mir ist ja egal, auf wen Wolfsburg verzichten kann, aber ich sehe halt keinen Grund, warum wir den haben wollen.
Weil es ein rechter Verteidiger ist, der nicht so zum Einsatz kommt bei seinem jetzigen Verein und weil ich glaube, der Bruch und der früher gern Käffchen getrunken haben und sich mögen.
Letzteres ist natürlich ein extrem treffendes und stichhaltiges Argument.
Das Problem ist also halt auch, dass er uns nicht direkt wahrscheinlich auch weiterhelfen wird. Selbst wenn wir den im Winter verpflichten, er jetzt nach ewig langem Kreuzbandriss langsam wieder in der Reha ist. Und ja, ich will nicht wissen, wie lange das dauern würde, bis er wieder zu alten Glanzzeiten gerade, er war ja wirklich sehr, sehr gut, als er noch für Sebastian Junge auf der rechten Seite gespielt hat. Also Pferdelunge ist da ja gar kein Ausdruck. Aber ob er das heute noch leisten kann, wage ich sowieso zu bezweifeln. Und in nicht fitter Form weiß ich auch nicht, was man wirklich mit diesem Transfer anfangen soll.
Ja, ist vor allen Dingen auch Spielpraxis, ne? Also guck mal, wie viele Spiele der gemacht hat, seit er bei uns weg ist.
Ja, kannst du an der Hand abzählen, so ungefähr, ja. Das stimmt, ja. Das ist wirklich nicht viel gewesen. Und wirklich also überzeugt hat er mich da auch nie.
Nö, also ich hoffe mal, dass daraus nichts wird, weil Sorgen auf der rechten Verteidigerposition haben wir zwar, aber die müssen wir uns nicht mit noch mehr Sorgen weiter stopfen.
Dann lieber nochmal einen defensiven Mittelfeldspieler.
Ja, da haben wir zwar auch auf dem Papier genug von, aber da fehlt halt noch so ein bisschen
die Klasse.
Ja, auch so das Kreative, ne? Also ich meine, wir haben mit Russ, mit Medojevic wirklich gute Sechser, die hinten dir deinen Laden dicht machen. Aber wir haben keinen, und das hatte ich mir halt von Hasebe so erhofft, der da auch mal ein Spiel in die Hand nimmt und tatsächlich mal seinen Stempel aufdrückt.
Das meinte ich mit Qualitäten. Ja, auf jeden Fall hast du völlig recht. Ja, also es ist definitiv was von einem guten Sechser erwarte ich. Nicht nur, dass er hinten seine Aufgabe erfüllt, und zwar hier kommt keiner durch und fertig ist, sondern auch mal, wie du so schön sagst, ein Spiel aufbauen kann, mal einen gescheiten Pass, mal wirklich einen klugen Pass über die Außen oder einen langen Pass auch mal spielt. Und das, musst du sagen, ist da momentan, das sehe ich ja nie, das ist ein Gegurke und ich denke jedes Mal, oh mein Gott, warum hat Hasebe denn jetzt wieder einen Fehlpass gespielt oder dem Mann 5 Meter in den Rücken gespielt? Das ist teilweise wirklich grausam zu schauen. Und da hoffe ich mir natürlich, dass eventuell wirklich ein Flum wiederkommt und mal seine alte Klasse wieder auspackt. Denn das konnte er sogar meiner Meinung nach besser als Hasebe momentan.
In der jetzigen Verfassung von Hasebe auf jeden Fall. Ne? Es wäre halt eben die geforderte Konkurrenz an der Stelle.
Ja.
Ich wüsste halt auch nicht, wen wir ansonsten da in der Winterpause verpflichten sollten.
In der Winterpause kriegst du so einen Spieler auch nicht. Also den haben wir ja auch vor Beginn der Saison schon nicht gespielt.
Ja.
In der Winterpause holst du mal einen Verteidiger, da holst du halt so Typen wie einen Patrick Ochs.
Das ist leider so, ja.
Ja. Aber da holst du jetzt auch nicht dir irgendwie den kreativen Mittelfeldspieler, der wahrscheinlich viel Geld kostet und wahrscheinlich auch von mehr als einem momentan begehrt wird.
Ich habe auch im Moment wirklich niemanden im Kopf, wo ich sagen würde, der kommt nicht zu Einsatzzeiten, obwohl er gut ist.
die Frage ist, brauchen wir halt da überhaupt jemanden? Holger merkt gerade eben über Twitter an, dass man vielleicht auch Stendera da einfach mal über längere Zeit eine Chance geben sollte. Ich denke schon, dass der in der Lage ist, da in der Richtung was zu tun. Man muss halt auch dann einfach mal ihn lassen.
Im defensiven Mittelfeld?
Ja, den Spielaufbau.
Ja, aber den kannst du nicht, also wir hatten es heute Abend schon ein paar Mal, ich sehe den überhaupt nicht auf der 6.
Okay.
Also, weil das, was ja Stenderas Schwäche ist, ist, dass er oftmals einfach vergisst, dass er auch nach hinten gescheit mitarbeiten muss. Das ist ja was ihm in der Nationalmannschaft schon immer wieder nachgesagt wurde und was halt auch teilweise echt der Fall war. Das hat er jetzt ein bisschen kompensiert, aber aus dem machst du keinen defensiven Mittelfeldspieler. Der kann, wenn er vorne auf der 10 spielt, das ein bisschen kompensieren, sich ein bisschen weiter nach hinten fallen lassen und den Jungs da die Bälle abholen. Aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Also eigentlich müsste er ja auch ein bisschen ja, bedient werden aus der Richtung.
Es ist natürlich auch jetzt ein Problem, dann müsstest du jetzt am besten damit anfangen, Spieler auf die Position zu stellen, weil es irgendwann muss auch das System greifen oder auch irgendwann musst du auch merken, jetzt passt es, uns läuft ja auch langsam so ein bisschen dann die Zeit weg. Klar, wir sagt jetzt, ja, jetzt ist ja noch vor der Winterpause, ist wunderbar. Man braucht dann schon, wir müssen zu Beginn der Rückrunde, müssen wir punkten. Und zwar ordentlich, weil wir haben dann wieder dieses Programm am Ende von der Rückrunde, dass wir hier wieder die Bayern, Dortmund und was weiß ich, da wird es auch, selbst wenn wir wieder in Top-Verfassung sind und so weiter, super schwierig. Also die Punkte müssen wir definitiv am Anfang der Rückrunde holen, wo wir jetzt auch die Punkte ergaukelt haben sozusagen. Und da geht es mir eigentlich drum, wenn du jetzt, da müsstest du jetzt anfangen, langsam mal Spieler, die eventuell nicht so die Spielpraxis haben oder an Positionen heranzuführen, müsstest du eigentlich jetzt sofort sagen, ja, okay, ab nächstem Spiel probiere ich das jetzt mal ein paar Spiele aus und wenn ich merke, dann es ist nichts oder es ist gut, lasse ich es. Ein bisschen Spielpraxis, ein bisschen Spielsysteme, ein paar Spielzüge. Man hat ja oft das Gefühl, und da haben wir ja schon so oft drüber gesprochen, wo sind die Spielzüge? Hä? Was ist das überhaupt für ein System, was hier gespielt wird? Das wirkt ja
manchmal,
haben
wir ein System?
Haben wir ein System, genau. Das sind so Fragen, das darf eigentlich nicht sein. Wir haben schon die Hälfte der Hinrunde rum und es ist immer noch nichts zu erkennen. Jetzt wird es langsam Zeit, weil jetzt die Spiele kannst du dafür nutzen. Da holst du mit Glück mal einen Punkt über den Konter oder wie auch immer. Aber es ist einfach jetzt was, jetzt müsstest du anfangen, diese Sachen einzuspielen, auch in der Praxis, auch in der Spielpraxis, finde ich zumindest.
Ja, gebe ich dir allemal recht. Ja.
Aber was ist denn mit Meier? Meier hat doch auch unter Funkel immer auf der 6 gespielt.
Oh, aber das ist doch was, das war ja wirklich vergeudet ohne Ende. Also ein Alex Meier auf der 6, da raste ich ja aus. Also das ist wirklich so, das ist der für mich wirklich die Torgefahr schlechthin. Und als Sechser bist du 90% der Fälle nicht mal nah genug dran am Tor, um gefährlich abzuziehen. Also finde ich keine gute Position für einen Meier.
Nee, überhaupt nicht.
Ja, müssen wir mal gucken, was da noch kommt, ob man da das eine oder andere noch so ein bisschen aus dem Hut zaubert. Ich meine, ich hätte heute oder gestern irgendwas gelesen, dass Schaf jetzt irgendwie noch zusätzliches Budget haben will, um da irgendwie noch Verpflichtungen zu tätigen. Aber ich frage mich halt wirklich einfach, wen.
Ich wollte gerade sagen, das Ding ist ja tatsächlich jetzt jemanden zu finden. So ein Glücksgriff, wie hier gerade eben im Chat auch nochmal angedeutet wurde, mit Matlung, der dann tatsächlich kommt, sofort einsteigen kann und auch noch einschlägt, den hast du halt im Winter nicht allzu oft.
Das stimmt, ja.
Ja.
Und hier wurde auch gerade eben nochmal gesagt, wir haben ja einen neuen Chef-Scout. Ja, ob der da schon so viele Sachen, also ich lasse mich gerne überraschen, aber ich glaube momentan ist es auf dem Markt halt echt schwer.
Denke ich leider auch,
ja. Definitiv, ja. Also der Markt dürfte da ziemlich leer sein.
Besonders wenn du halt auch so Spieler vorher dann noch abgibst, wie ein Bacalords oder sowas, der ja definitiv auch eine Option gewesen wäre jetzt, wo du sagst, okay, der hat jetzt auch gerade wieder getroffen am Wochenende, ein gutes Spiel gemacht meiner Meinung nach, ist dann auch was, wo ich mir denke, okay, ihr verscherbelt die Leute für ein paar Pfennige sozusagen und selbst wollt ihr jetzt wieder viel Geld in die Hand nehmen und holt dafür Spieler, die schlechter sind, als die ihr vorher verschenkt habt. Irgendwie das System wäre dann auch wieder totaler Irrsinn. Und wie er auch schon gesagt hat, für wenig Geld bekommst du definitiv in der Winterpause gar nichts an Qualität. Und selbst für viel Geld wahrscheinlich auch schwierig, sehr schwierig.
Ja. Definitiv. Ja, zumal es ja auch nicht nur eine Position ist, auf der wir Probleme haben. Ne? Hm. Also die beiden Außenverteidigerpositionen sind ein Problem. Das ist eine Riesenbaustelle. Die Sechser sind nicht gerade in Topform und eigentlich könnten wir auch noch einen Innenverteidiger gebrauchen.
Definitiv. Es ist leider jedes Mal so, dass natürlich ein Russ dann, wenn der nach hinten aushelfen muss in der Innenverteidigung, fehlt er uns jedes Mal auf der Sechs. Es ist schon Mist, dass du nicht diese doppelgute Besetzung hast für die Innenverteidigung. Aber die Qualität auch von einem Zambrano noch als Backup zu haben, ist, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig.
Ja.
Und für uns definitiv nicht bezahlbar. Das Einzige, was ich halt denke, wäre, es wäre super, wenn wir jetzt mal anfangen würden, weil so schlecht haben sie mir nicht gefallen. Lass Kinzombi spielen, lass den jetzt mal ein paar Spiele auf der Außenbahn laufen, lass den ein bisschen auch mal diese Offensivbemühungen eventuell machen. Eventuell wurde ja auch, man steckt ja nie drin, was hat Schaf ihm gesagt, kümmere dich drum, dass du hinten sicher stehst, keine Bewegung nach vorne, kann ja sein, würde ja auch Sinn machen im Endeffekt für einen Debütanten, wenn du dem noch sagst, ja, mach immer nach vorne, da ist eigentlich schon vorprogrammiert, dass du hinten Tore fängst. Vielleicht läuft's und vielleicht wird's was. Und auf der anderen Seite würde ich wirklich mal mit Chandler ein bisschen versuchen zu arbeiten. Wenn du an gute Spiele, gerade für Nürnberg auch denkst, hat er wirklich teilweise richtig, richtig gute Spiele gemacht. Klar, ich habe davon bei der Eintracht noch nichts gesehen, aber kann ja kommen, sollte auch kommen. Vielleicht braucht er einfach ein bisschen Spielpraxis. Jetzt hast du die Möglichkeit, die eigentlich mal ein bisschen den, ja, diese wirkliche Praxis im Spiel zu geben. Und das hoffe ich auch, dass das scharf durchsetzen wird. Mal schauen. Weil da die Außenverteidigerbaustelle, denke ich, wäre damit zumindest ja, vorübergehend einigermaßen beruhigt. Und ansonsten, ja, vielleicht, wenn Jagba wieder nach der Winterpause kommt, vielleicht kann man dann wieder drüber sprechen, ob Kinzombi raus und Jagba rein oder wie auch immer. Müsste man schauen. Chandler kann ja auch, glaube ich, beide spielen, links und rechts. Er spielt ja immer nur rechts. Vielleicht sollte er da mal wechseln.
Kinzombi könnte ja auch rechts spielen.
Vielleicht sollte man das dann auch mal wechseln. Ich weiß es nicht. Also ich finde, jetzt wäre die richtige Zeit, um mal ein bisschen was auszutesten, weil wir haben gesehen.
Du hast ja auch nichts zu verlieren.
So
also ich meine, was willst du?
Nicht in den nächsten drei Spielen.
Genau. Also
da rechnet ja keiner mit mehr.
Was willst du gegen den Robben jetzt aufstellen?
So ist es.
Und Schipka fühle ich mich auch nicht gut.
Haben wir gesehen, dass die ersten Spiele nicht gelaufen ist. Genau.
Ja. Also ich meine, dann kannst du tatsächlich lieber auf die Karte setzen, dass du sagst, du gibst hier so einem 18-jährigen, hungrigen nochmal eine Chance, dass er da sich mit den Besten der Welt messen kann und hoffst vielleicht auf, keine Ahnung, wächst über sich hinaus und macht ein gutes Spiel. Die Chance hast du beim Otschipka eher nicht.
Ja, das stimmt leider, ja.
Da wächst nichts mehr. Ja. Nee. Nee, also die nächsten drei Spiele laden ja quasi dazu ein, da ein bisschen zu experimentieren, weil mit Punkten rechnet da an der Stelle sowieso keiner. Du musst halt danach dann mit einer klaren Entscheidung in die Spiele gehen, die dann kommen, weil das sind halt die, wo es dann drauf ankommt.
Das ist so, ja.
Ja. Im Chat war gerade eben die Meinung von wegen, Chandler hat ja auch Zug nach vorne. Das wird dann der Einzige sein, der am Wochenende hier Zug hat, oder?
Was ein Wortwitz.
Gell?
Die GDL wird dich lieben dafür.
Oh ja.
Das sind auch die einzigen, die dann noch Freunde irgendwie haben, oder? Wie ist das am Wochenende mit Beförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Stadion?
Ja, wird schwierig. Wir haben da ja vorhin schon drüber gesprochen. Vielleicht wird die Baustelle fertig für die Straßenbahn. Wäre natürlich super.
Angeblich Freitagabend.
Ja, wenn die mit ihren Baustellen so pünktlich wie mit ihrem Fahrplan sind, dann ist das Freitag in der Woche.
Genau. Oder Samstag nach dem Spiel.
Bahn aber nur in die Richtung. Bahn fährt definitiv schon mal keine.
Ja.
Und eventuell wird die RMV irgendwo ein paar Schienenersatzverkehrsbusse bereitstellen, aber ansonsten richte ich mich für am Samstag auf ein riesengroßes Chaos ein.
Das gleichfalls, ja.
Würde ich jetzt auch so sehen. Da wird Gott und die Welt irgendwie mit dem Auto anreisen, da wird auch keiner irgendwie mehr mit rechnen. Ja,
ja, vor allen Dingen, um dann noch einen gescheiten Parkplatz zu bekommen, musst du halt echt super früh da sein. Also wir fahren hier aus Waldorf oftmals so um 1:45 los und haben schon Probleme, auf dem Waldparkplatz noch einen Parkplatz zu bekommen. Das ist echt krass. Meine, hinten am Gleisdreieck geht es immer ein bisschen, aber da nach dem Spiel wegzukommen, ist halt immer der Scheiß.
Ich wollte gerade sagen, das Problem ist ja Wahnsinn, nicht, ja, vor dem Spiel auf dieses Ding draufzukommen. Da stehen ja noch Menschen da, die Hand aufhalten, die dann irgendwie Geld von dir haben wollen, dass du da parken darfst. Aber die sind ja am Ende vom Spiel, sind die ja weg. Das ist ja wie, als wenn die Erde aufgeht und die alle verschluckt hätte. Ja, und dann versuchen irgendwie in 5 Reihen gleichzeitig die Leute von über eine Straße von diesem Platz runterzukommen. Was ja auch nie funktionieren kann. Ja, also es ist ja vollkommen absurd.
Leider ja. Deshalb nochmal mein wahnsinniger Appell an die Eintracht. Bitte, Eintracht, kümmere du dich mal drum, dass da ein paar Ersatzbusse oder sonstiges fährt. Wäre schön. Danke. Wollte ich mal gesagt haben.
Vielleicht könnte man ihnen das argumentativ verkaufen, dass sie danach irgendwelche schlauen Statistiken auf Twitter posten können mit irgendwie so und so vielen Menschen haben wir erfolgreich vor dem Spiel per Bus zum Stadion gebracht oder so. Ja.
Klar, da muss das als Marketing-Sache voll ausreizen.
Ja, aber das in letztes Wochenende, war es letztes Wochenende, war es ja auch so zum Kotzen, ne? Da hat ja, da ist ja nach dem Spiel ist ja gar nichts gefahren an S-Bahn.
Ja, ja.
Ich stand am Gleis, da ging erstmal eine ganze Stunde lang gar nichts, weil Personen auf dem Gleis waren. Dann waren die weg, dann sind, ich glaube, 2 S-Bahnen in Richtung Frankfurt gefahren und dann wurde schon wieder alles abgesperrt, weil sie dann erstmal die Gästefans abtransportieren mussten. Ich habe mich mit Freunden in der Stadt getroffen und die waren auch im Stadion. Und ich habe Gott sei Dank eine dieser einzigen S-Bahnen erwischt, die dann irgendwann mal nach Frankfurt reingefahren sind. Und die anderen, die kamen halt um 8:30 in Sachsenhausen an.
Wahnsinn, ja.
Also ist schon krass. Da muss ich in den nächsten Monaten, Jahren mal irgendwas am Verkehrskonzept tun.
Wäre schön, gerade bei so Spielen wie gegen die Bayern, es ist ausverkauft, es kommen Gott weiß woher die Leute, es wäre schon klasse auf jeden Fall, wenn da mal zumindest 3-4 S-Bahnen mehr fahren würden. Das würde wahrscheinlich schon das ganze System ein bisschen entlasten, aber dieser Wahnsinn mit 50.000 Leute müssen sich in 2 S-Bahnen quetschen und ansonsten müssen sie warten, bis die einmal die Runde gefahren sind, um wieder anzukommen, das kann nicht wirklich funktionieren.
Ja gut, und gerade jetzt in Kombination mit hier diesen GDL-Streiks ist es natürlich extrem doof. Ja,
ja.
Also da musst du eigentlich wirklich schon als Verein irgendeine Lösung anbieten oder als Stadt oder irgendwas. Ich meine, irgendeine Möglichkeit wird es da ja wohl geben.
Wir warten mal ab. Die haben ja noch ein paar Tage Zeit. Vielleicht lesen wir am Freitag was Erfreuliches und dann freuen wir uns auch drüber.
Ich habe die Befürchtung, das fällt denen erst am Freitag auf.
Das genau. Wäre schön, ja.
Ja. Freitags um 2, wenn eigentlich alle schon weg sind, liest dann irgendwie einer mal von wegen, wie die streiken. Naja, gut. Vielleicht haben wir aber auch einen treffenden Grund, dass wir da als Eintracht keinen Ersatzverkehr bereitstellen, weil wir müssen ja auf die 180 Millionen sparen, um uns das Stadion zu kaufen.
Ich wusste, dass du eine Weltklasse-Überleitung parat hast.
Sehr gut. Ja. Ja. Hat mir auch sehr gut gefallen, ja. Ja, leider.
Ja, recht ja. Haben sie.
Auf die 180 Millionen zu sparen.
Ja.
Also naja, wenn wir Bruchhagen noch die nächsten 40 Jahre halten, dann könnten wir das schaffen, ja.
Warum? Verdient der nichts?
Ja, aber das ist doch hier Sparmeister.
Achso, ich verstehe.
Ja, also da wird ja alles zusammengekratzt, was geht.
Nein, aber um nochmal auf dein Argument zu kommen, es geht ja eigentlich darum, um die Eintracht mal ein bisschen besser dastehen zu lassen, auf lange Sicht. Ich denke, da macht es schon Sinn, das Stadion zu übernehmen. Ich finde es auch ein bisschen frech, klar, diese Stadionmiete mit 9 Millionen im Jahr ist sowieso der absolute Wahnsinn. Und jetzt für das Stadion als Kauf hätte ich eigentlich auch eher erwartet, dass ein gebrauchtes Stadion, was auch jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, nicht mehr zum Neupreis angeboten wird. Ist schon heftig. Also, dass sie wirklich die 180 Millionen haben wollen, zumindest angeblich, ist ja schon nicht wenig. Ich weiß nicht, es hat, glaube ich, 180 oder 185 hat es ja, glaube ich, gekostet. Ja, weiß ich nicht. Hätte man sich sicherlich auch mit einer geringeren Summe irgendwie einigen können. Gut, ist ja auch sowieso keine Gespräche zwischen Eintracht und Stadt, glaube ich, bis jetzt gelaufen, sondern ich glaube, das war lediglich eine Anmerkung.
Genau. Also eine Anmerkung in der Bild-Zeitung, ne? Muss man halt auch nochmal sehen vom ehemaligen Aufsichtsrat, der gesagt hat, naja, wenn die Eintracht in den nächsten Jahren nach oben will, dann bleibt eigentlich oder führt gar kein Weg daran vorbei, das Stadion zu kaufen. Und mit der Aussage hat er einfach recht.
Das können wir so stehen lassen, ja.
Es kommt immer mal wieder die Diskussion auf, auch nochmal vor 2-3 Jahren kam es, glaube ich, nochmal getrieben durch den Peter Fischer, dass man sich überlegt, ein neues Stadion zu bauen, was am Ende des Tages wahrscheinlich günstiger wäre, wie dieses Stadion hier einfach abzukaufen. Da muss man sich halt irgendwie mal einander annähern. Und ganz, ganz im Ernst, wenn die Eintracht einen Weg finden sollte, das zu finanzieren, dann ist allen geholfen. Weil was passiert denn in dem Stadion außer Fußball und außer der Eintracht? Einmal im Jahr kommt der Dalai Lama, einmal im Jahr ist ein Boxkampf und einmal im Jahr ist ein großes Konzert.
Mhm. Ja.
Das Einzige, wie das Stadion finanziert wird, ist durch die Eintracht.
Ja, definitiv, ganz klar. Ja. Aber ich meine, bevor du halt wirklich irgendwie 180 Mille dafür für ein gebrauchtes Ding bezahlst, wenn du für den Preis halt auch neu bauen kannst, dann macht es wahrscheinlich mehr Sinn, neu zu bauen. Die Frage ist halt nur, auf welchem Grund?
Ja.
Ja, ich meine, 180.000 hat das Stadion damals so grob irgendwie gekostet, aber da war ja Areal schon vorhanden.
Ja, das stimmt, ja.
Das musst du ja noch draufrechnen. Du musst ja noch irgendwie dann auch mal 20 Millionen noch draufrechnen für irgendwie ein Grundstück.
Mhm.
Und das musst du ja dann auch irgendwie in Stadtnähe finden. Ja? Sei denn, du baust irgendwo wirklich kurz vor Darmstadt.
Also wäre wahrscheinlich die sinnvollere Variante, wirklich mal ein bisschen härter zu verhandeln, dass die Stadiongebühr eventuell ein bisschen gesenkt wird, zumindest auf 7 Millionen oder sonstiges. Also 9 Millionen ist halt schon hart. Klar, dein Argument stimmt, 20 Jahre sind es aber dann trotzdem, die du jetzt im Endeffekt bezahlst und dann hättest du es in 20 Jahren abbezahlt, theoretisch, klar, oder halt dementsprechend mehr, was du eben noch für das Grundstück bezahlen müsstest.
Ja, unterm Strich ist es so, dass du wahrscheinlich auf lange Sicht gesehen, wenn du einfach den Verein mit 200 Millionen belastest, das, was du an Abzahlungen und Zinsen für so einen Kredit zahlst, immer noch günstiger ist, als dass du das, was du da halt einfach an Miete bezahlst.
Ja, das ist halt auch ein Thema, ne? Du musst halt immer noch einen Weg finden, wie du gescheit an Geld kommst.
Ja, das stimmt.
Also du kannst da ja auch nicht irgendwie zur Commerzbank gehen und sagen, hier, gib mir mal einen Kredit bitte. Da zahlst du dich ja auch dumm und dusselig. Das heißt, du brauchst halt irgendeine Art der Finanzierung. Zumal die Eintracht wahrscheinlich jetzt auch nicht ad hoc einfach einen 200-Millionen-Kredit bekommen wird.
Nö, du bist dann auf irgendwelche Sponsoren oder Investoren angewiesen. Da tauchen bei mir schon wieder die drei Beiträge aus dem Live-Ticker der ARD gestern auf.
Jo.
Ja, also ist halt kein einfaches Thema, aber jetzt härter mit der Stadt über das Thema zu verhandeln, mit welcher Härte willst du denn da rangehen? Dann streiken wir halt, dann spielen wir mal 3 Wochen nicht in eurem Stadion.
Ja, also das ist ja auch nicht das Mittel, mit dem du was erreichen kannst. Ich meine, das hilft ja keinem, aber die Stadt muss halt auch mal einsehen, beziehungsweise die Stadionbetreibergesellschaft, dass wir ohne die Eintracht einfach nichts hätten.
Es ist das Zugpferd im Endeffekt wirklich, ja.
Ja, natürlich ist es das Zugpferd, aber die wissen halt auch, dass wir keinerlei Alternativen haben.
Naja gut, wie Alex ja schon gesagt hat, es wurde ja immer schon mal angedroht, eben irgendwo anders zu bauen. Wie lange läuft denn dieser Vertrag jetzt eigentlich noch? Weiß das jemand hier? Weil da müsste man halt mal gucken. Wenn du natürlich dann schon mal ein bisschen Finanzierungsgrundlagen geschaffen hast. Du musst es ja im Endeffekt dann, du musst nur irgendwie glaubwürdig drohen, dann würde da, denke ich, auch die Stadt mal ein bisschen zumindest entgegenkommen. Und ich denke, so ein Stadionneubau könnte da schon, allein nur, wenn du dir mal ein Grundstück anschaust und da mal dich ein bisschen informierst und da nicht diese Lethargie, ach, scheiß drauf, wir bezahlen 9 Millionen, sind froh, dass wir überhaupt irgendwo ein schönes Stadion haben, was sich noch WM-Arena nennen darf, ist ja super. So, denke ich, ist der falsche Weg. Sondern man muss schon irgendwo auch was in der Hand haben. Weil klar, wenn du so hingehst zur Stadt, dann sagen die auch, ja, dann spiel doch woanders. Ist natürlich nicht glaubwürdig. eventuell wirklich einfach mal ein bisschen in die Pötte kommen, das ein bisschen medial aufbauschen und schon, denke ich, würde sich da auch was bei der Stadt bewegen.
Naja, mit gut, Sicherheit. Du musst da halt jetzt nur mal dranbleiben und auch mal ein bisschen kreativ werden. Du könntest auch mal gucken, dass du vielleicht mit dem FSV noch mal dich zusammentust, weil deren Stadion ja auch früher oder später noch mal renoviert werden müsste, verkehrstechnisch auch nicht die beste Anbindung hat. Gut, es halt, fällt halt bei den nur 2000 Fans, die sie haben, die zum nicht Gucken so auf, kommen, ja. nicht so auf. Aber wenn die mal die Hütte voll machen, dann gucken die auch blöd aus der
Kompletter
Wäsche.
Kompletter Verkehrsinfarkt, ja, das stimmt, ja. Ja, das stimmt, ja. Aber gut.
Ja, ich denke, wenn du da hingehst und sagst von wegen, pass auf, wir haben jetzt irgendwie hier einen vernünftigen Preis irgendwie gefunden für ein Stadion, das ist halt eben nicht 180 Millionen, sondern wie sie es im Chat auch gerade eben schreiben, irgendwas mit 80 oder 100 Millionen kostet und du dackelst da einfach mal auf die Stadt und sagst von wegen, hier, wir wollen ein neues Stadion bauen, Finanzierung ist geklärt, jetzt hätten wir gerne mal noch Grundstück, da gucken die auch erstmal doof. Ja,
ja, weil ja, das stimmt.
Sobald du da mit einem realistischen Plan um die Ecke kommst, muss denen halt auch klar werden, wenn sie jetzt nicht reagieren, dann haben sie eine Menge Beton da stehen, mit der sie halt nichts anfangen.
Ja.
Genau, da brauchst du aber halt auch wieder einen Geldgeber dazu. Willst du dir das zwingend von der Bank holen oder hast du am Ende des Tages, was hier gerade eben auch schon mal gesagt wurde, dann doch deinen Scheich da sitzen? Was die Eintracht ja gerne hätte, wäre irgendein Geldgeber, der Geld gibt, aber nicht mitreden möchte. Das ist ja das, was allen am liebsten wäre. Aber so jemanden zu finden, ist ja eher die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Und ansonsten gibt es halt die Dietmar Hopps dieser Welt.
Das stimmt, obwohl heutzutage mit Niedrigzinsniveau momentan, denke ich, wäre es gar nicht so schwierig, jemanden zu finden, der auch bei einer einigermaßen normalen Rendite nicht unbedingt Mitspracherecht fordert. Gerade wenn du weißt, dass du es eigentlich bei einem, okay, wir spielen momentan Müll, aber eigentlich ein Traditionsverein, der immer die Ambition hat, Bundesliga zu spielen und eigentlich nicht dem, zumindest die letzten Jahre, immer recht wirtschaftlich gearbeitet hat. Das Geld ist ja nicht verloren, musst du jetzt nicht die riesige Risikoprämie draufschmeißen. Denke ich, wäre das schon möglich, da auch was zu finden.
Und du musst halt auch bedenken, dass du halt auch einfach eine enorm hohe Fanbase hast, die halt auch viel Geld in Richtung Verein tragen. Ja, also du musst ja nicht nur unbedingt mit dem spielerischen Erfolg kommen, sondern du kannst ja sagen, von wegen, pass auf, hier sind einfach eine Menge Fans. Und wenn man da irgendwie eine Möglichkeit findet, das dann quasi über Geld, was die Fans zum Verein bringen, quer noch finanziert oder irgendwie dem Investor eine Möglichkeit gibt, sich da gewinnmäßig dran zu beteiligen, hast du natürlich auch eine Chance.
Hast du völlig recht, ja.
Ich meine, das ist eine Nummer, die kannst du halt auch verkaufen, dass du sagst, von wegen, pass auf, wir können ein neues Stadion bauen, das kostet uns 100 Millionen, das Ding heißt dann am Ende des Tages wieder Waldstadion, das bedeutet aber, dass wir den Stadionpreis pro Spieler, pro Zuschauer um 2 Euro oder irgendwas anheben müssen. Da macht auch jeder mit.
Denke ich auf jeden Fall. Zumindest die Normalo-Fans werden da mitmachen. Also das würde mich sehr wundern. Also das sind dann wieder nur die Querulanten und die Querdenker, sagen wir jetzt mal so, die dann wahrscheinlich querschießen würden. Aber hast völlig recht, ja. Ich denke, wäre jeder normale Fan dabei.
Ja.
Alex, bist du noch da?
Ich bin noch da.
Gut. Weil hier bei mir schon wieder was geflackert hatte. Ich dachte, hier hat Skype sich schon wieder gemeldet. Ja, aber ich denke, so viel zu dem Thema wahrscheinlich. Ne? Also wirklich, ja, also je
das
mehr.
Das sind jetzt alles viele Spekulationen. Ich gehe davon aus, dass man da viel diskutieren wird, aber ohne einen konkreten Plan wird es halt auch einfach schwierig werden, da zu verhandeln. Ja? Und ohne den Menschen mit dem nötigen Kleingeld wirst du da halt auch auf die Schnelle nichts gelöst bekommen.
So ist es ja.
Aber wir behalten das mal im Auge.
Genau.
Was auch wieder ansteht, ist die Aktion Wir tragen den Adler im Herzen. Da gab es ja gestern von den Ultras das Video gemeinsam mit Bindewald und Schur.
Genau. Alex? Also nichts Genaues weiß man bis jetzt. Man weiß noch nicht, wohin das Geld gehen soll. Das haben sie, also zumindest war mein letzter Stand, das noch nicht aus dem Sack gelassen, weil wohl noch nicht alles klar ist. Aber was auf jeden Fall klar ist, es wird hier diese Gummiarmbänder geben. Mhm. Die werden am Fancontainer vor den nächsten Heimspielen und vor der Kurve verkauft. Für 5 Euro Erlös aus diesen Bändern geht halt alles der Aktion zugute. Und sie sind jetzt irgendwie noch mit einem Partner dran, der auch hinterher das Geld dann bekommen soll, wo dann auch noch veröffentlicht wird, wo es hingeht. Bis jetzt immer super Sachen gewesen. Letztes Jahr hat es nicht stattgefunden, weil wir da wichtige Dinge in Europa zu regeln hatten. aber jetzt, wo wir wieder Zeit haben, kann man sich auch in der vorweihnachtlichen Zeit wieder ein bisschen Charity widmen.
Ja, finde ich
super eine gute Sache Aktion, auf jeden Fall. Ja.
Ja, bin ich mal gespannt, wo das Geld dann diesmal hingeht. Ich denke auch, das werden wir im Auge behalten. Sobald wir da etwas genaueres wissen, dann werden wir das nochmal hier mit aufnehmen. Ich packe auf jeden Fall schon mal den Link zu dem Video mit in die Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Dann kann man sich das nochmal angucken zu dem Thema und da sicherlich auch bald noch ein paar Informationen zu finden. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir durch mit unserer Themenliste. Wir kratzen hart an der kompletten Spiellänge. Von daher würde ich sagen, machen wir den Sack für die Woche zu. Wir bedanken uns ganz artig für das Zuhören. Wir wünschen dem Marvin, der gerade irgendwo durch irgendwelche isländischen heißen Quellen wahrscheinlich schwimmt, noch einen schönen Urlaub. Und ja, gucken mal, wie das nächste Woche mit dem Team aussieht. Aber irgendwas kriegen wir auf jeden Fall auf die Beine und melden uns dann in gewohnter Art und Weise wieder. Mal gucken, wie viel Restalkohol Dennis dann am Dienstag noch hat, oder?
Ja, kommt auf den Spielstand natürlich an, aber wird schon laufen.
Wir werden das kontrollieren.
Genau, machen wir.
Alles klar, bis dann. Macht's gut.
Tschüss.